Ihr Lieben, ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch allen. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid alle frisch und munter, gestärkt für 2023. Und das Jahr fängt gut an. Gestern bin ich kurz mit unserer Mali, sind wir hier auf dem Parkplatz, haben mir kurz Zeit genommen, ein bisschen Fahrrad fahren lernen. Und dann siehe da, sie fährt alleine Fahrrad. Das Jahr fängt gut an und ja, das sind so die Freudenmomente von Eltern, wo Kinder auch selbstständiger werden, wo du nicht mehr hinterherrennen musst, ich kann nicht mehr, sondern wo sie selber fahren. Und während wir Lobpreis hatten, gerade hatte ich so das Empfinden, wie Gott sagt, auch so vielleicht so prophetisch für 2023, das ist ein Jahr, wo Dinge möglich werden, wo Dinge durchbrechen, aufbrechen. Und das passt auch genial zu dem Thema, was ich heute mitgebracht habe. Ein Jahr, wo Freisetzung auch geschieht. Und wo man nicht mehr an der Hand von jemandem oder an Gottes Hand sollten wir immer sein. Amen. Aber wo auch Freisetzung geschieht. Wo wir in unsere Berufung, in unsere Bestimmung hineinkommen. Denn Gott hat für jeden Einzelnen von uns eine Bestimmung, eine Berufung. Und dass das immer mehr freigesetzt wird in unserem Leben. Ihr Lieben, ich habe heute ein Thema mitgebracht, was ich seit längerer Zeit mit mir trage. Ich war in Bad Säckingen letztes Jahr und habe dort zu diesem Thema schon gesprochen und ich dachte, dieses Thema möchte ich auch hier predigen. Und das bewegt mich jetzt schon länger. Der Titel meiner Predigt heute ist Gemeinde im Aufbruch. Gemeinde im Aufbruch. Und ich glaube, fast jeder wünscht sich, dass die eigene Gemeinde einen Aufbruch irgendwo erlebt. Und das passiert es auch, manche erleben das auch, einen Aufbruch. Aber wenn man sich die gemeindliche Landschaft in unserem Land anschaut, dann haben manche Gemeinden einen Aufbruch bitter nötig. Und das sage ich auch ganz selbstkritisch. Viele Gemeinden erleben in den letzten 2-3 Jahren mehr einen Einbruch als einen Aufbruch. Wir haben erlebt, wie Gemeinden, oder wir hören, wir kriegen das mit, wie Gemeinden leerer werden, einfach weil viel Verunsicherung da ist. Auch in diesen Tagen ist manchmal das Gefühl mehr ein Einbruch als ein Aufbruch, aber wir sollten uns hier nicht in die Irre führen lassen und entmutigen lassen, ihr Lieben. Gott ist mit seiner Gemeinde nicht fertig. Jesus sagt zu Petrus in Matthäus 16, Vers 18, deshalb sage ich zu dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Und auch wenn man das Gefühl hat, dass der Teufel ganze Arbeit leistet, sollten wir nicht entmutigt sein? Jesus sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird. Und dass er seine Gemeinde baut. Und vielleicht ist das ein bisschen das Problem in den letzten Jahren, dass Gemeinden und Leiter sich zu sehr auf ihre eigene Weisheit und ihre eigene Kraft verlassen haben. Anstatt auf seine Weisheit und auf seine Kraft. Wenn Jesus seine Gemeinde baut, ihr Lieben, dann verspricht Jesus, wird die Gemeinde stärker sein als alle Mächte der Finsternis zusammengenommen. Er wird stärker sein. Und lass dir das heute Morgen mal auf deiner Zunge zergehen. Gemeinde bist du und ich. Und wenn wir erlauben, wenn wir Jesus erlauben, dass er an uns arbeitet, dass er uns formt, dann sind wir als sein Leib stärker als alle Mächte der Finsternis zusammengenommen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn das nicht ermutigend ist. Ich finde das eine starke Perspektive für 2023. Hast du schon einmal das Gefühl gehabt, dass die ganze Hölle über dich einbricht? Also das Empfinden irgendwie, boah, es wird alles nur noch schlimmer gerade. Jesus sagt, wenn er dich und mich baut, wenn du ihm erlaubst, dich gemeinsam mit anderen Christen im Kontext von Gemeinde zu formen und zu verändern, dann sind wir als Gemeinde, sind wir als Person stärker als das ganze Totenreich. Jesus wird seiner Gemeinde einen Aufbruch schenken. Es gibt keine andere Option. Und wenn wir manchmal denken, irgendwie alles so, eher so am absteigenden, auf dem absteigenden Ast, es gibt keine andere Option, als dass Jesus eine Braut, eine Gemeinde hervorruft, die mächtig und stark ist. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn eine Gemeinde einen Aufbruch erlebt? Und sind wir uns wirklich sicher, dass jeder sich einen Aufbruch wünscht? Manchmal passieren auch Dinge in Gemeinden, und wir haben das in letzten Jahren auch erlebt. Da sieht alles mehr so wie ein Zerbruch aus. Und Zerbruch, ihr Lieben, war für Gott niemals ein Problem für einen Aufbruch. Manchmal ist ein Zerbruch oft sogar die nötige Voraussetzung, dass überhaupt ein Aufbruch möglich wird. Manchmal müssen Dinge zerbrechen, damit ein Aufbruch möglich ist. William MacDonald schreibt in einem seiner Bücher, dass in unserer Welt zerbrochene Dinge ihren Wert verlieren. Sie werden weggeworfen. Gläser, Geschirr, Möbel, man schmeißt die Sachen weg. Defekte Dinge sind fatal. Ein defektes Handy ist fatal. Ich brauche dann unbedingt ein neues. Aber in der geistlichen Welt ist es genau umgekehrt. Zerbrochene Dinge sind für Gott Möglichkeiten, dass er etwas Neues schaffen kann. Zerbrochene Menschen zeigen oft die Schönheit, darin zeigt sich oft die Schönheit und die Macht Gottes. Wenn du mit deiner Agenda zum Ende kommst und sagst, Gott, fang du jetzt endlich an, in meinem Leben zu wirken, ihr Leben, das ist erst der Beginn eines Aufbruchs. Ein Aufbruch bedeutet immer ein Verlassen der Komfortzone. Hast du eine Komfortzone? Fällt es dir schwer, aus dieser Komfortzone dich rauszubegeben? Ein Aufbruch bedeutet, du verlässt deine Komfortzone. Ein Aufbruch bedeutet, eingefahrene Gewohnheiten und Muster aufzugeben und neue zu ergreifen. Ein Aufbruch bedeutet, neue Wege einzuschlagen und sie konsequent weiterzugehen. Nicht jeder ist dazu bereit, aber diejenigen, die dazu bereit sind, werden einen Aufbruch erleben. Nicht jeder ist dazu bereit. Leider. Aber die dazu bereit sind, werden Aufbrüche mit Gott erleben. Als ich mich für diese Predigt damals vorbereitete, kam mir eine neutestamentliche Gemeinde in den Sinn, die einen Aufbruch erlebte. Gott gab uns ein Bild und ein Beispiel eines Aufbruchs von einer Gemeinde, das unzählige Menschen Jahrtausende hindurch inspirierte und faszinierte. Und wir brauchen Bilder, wir brauchen Vorbilder. Amen. Was können wir heute von dieser Gemeinde lernen? Und wir lernen eine Menge und es gibt so viel da zu entdecken. Es ist nur ein kleiner Einblick in dem, was sie dort erlebt haben. Die erste Gemeinde, die ihren ersten Aufbruch erlebt hat, war die neu entstandene Gemeinde in Apostelgeschichte 2. Und dort lesen wir ab Vers 37, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind. Allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Lass uns mal kurz innehalten. Es gibt unzählige Menschen, die auf einem verkehrten Weg sind. Der Weg führt nicht zum Ziel. Ihr Weg führt nicht zum Ziel. Ihr Weg führt nicht in die Hände des Vaters, in die Hände des allmächtigen Gottes. Dieser Weg, es ist ein verkehrter Weg und es sind Generationen über Generationen über Generationen auf diesem falschen Weg. Das sagt Petrus hier. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde, insgesamt etwa 3000 Menschen. Wow, eine Gemeinde mit 3000 Leuten. Wow. Da ist Leben in der Bude, ihr Lieben. Sie nahmen stetig. Es heißt, sie verharrten an der Lehre der Apostel. Sie nahmen an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Kleine Gedanke am Rande zu dem Thema, das aufzunehmen, den Lobpreis wieder zurückspulen. Die Gemeinde damals, sie macht es anders wie wir heute. Sie nahmen es nicht auf, sie hörten einfach nicht auf, Gott zu loben. Lass uns gemeinsam kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort, danke, dass du redest, dass du zu uns jetzt reden möchtest durch dieses Wort und dass du uns einen Aufbruch schenken möchtest, den Gemeinden Aufbrüche schenken möchtest weltweit, die diese Erde nicht gesehen hat. Aufbrüche, die so mächtig sind, die so stark sind, die so kraftvoll sind, dass die Pforte der Hölle weggepustet wird. Danke für deine Gegenwart, danke für dein Wirken. Und ich bitte dich für Menschen, gerade besonders, die auf dem Holzweg sind, die auf falschen Wegen laufen, die sich vielleicht auch in den letzten Jahren verlaufen haben, führ sie zurück zu dir. Führ sie zurück auf den richtigen Weg, dass sie ans Ziel kommen, in die Hände des allmächtigen Vaters, dass sie ankommen und dass sie nicht ihre Wege laufen. Bewahre uns davor, dass wir unsere eigenen Wege laufen. Jesus, hilf uns, dir nachzufolgen, dass wir ans Ziel kommen. Amen. Stell dir mal vor, du wärst bei der Geburtsstunde der ersten Gemeinde dabei, so wie hier. Ich glaube, viele Christen wünschten sich das mal irgendwo insgeheim, so einfach mal dabei zu sein, einfach Einblick zu bekommen, was passierte da eigentlich damals. Stell dir mal vor, 120 Menschen kommen, werden in einem Moment mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann kommt Petrus, ein einfacher Fischer, predigt, fängt an zu sprechen und 3000 Menschen kommen zum Glauben. Das würde ich echt gern mal erleben. Und 3000 Taufen, stellt euch das mal vor. Also wenn ich 3000 Taufen machen müsste, ich bräuchte danach, glaube ich, ein halbes Jahr Urlaub. Also, und mein Arm bräuchte wahrscheinlich Physiotherapie. Es geschahen Zeichen und Wunder, täglich bekehrten sich Menschen. Die Kraft des Heiligen Geistes war so mächtig am Werk, dass Leute gekommen sind und dafür Geld bezahlen wollten, damit sie etwas von dieser Kraft abbekommen konnten. Das war natürlich total schräg, aber nur um uns ein Bild zu verschaffen, zu verdeutlichen, was da eigentlich abgegangen ist. Das war ein Aufbruch, wie er im Buche steht. Er steht im Buch. Das war ein Aufbruch, wie sich die meisten irgendwie auch wünschen. Und als ich damals die Predigt vorbereitete, hörte ich innerlich, wie Gott sagt: Jürgen, die Zeit des Wünschens ist vorbei. Es gibt ganz konkrete Dinge, die wir tun können, damit Aufbrüche passieren. Und das werden wir jetzt uns anschauen. Ganz konkrete Dinge, die wir tun können, damit geistliche Aufbrüche, Dinge sich verändern in unserem Leben. In Vers 42 lesen wir einen ganz wichtigen ein ganz wichtiges Wort. Elberfelder heißt es dort, sie verharrten aber. Du hast das Wort verharren vorhin kurz erwähnt. Dachte ich, interessant. Sie verharrten aber. Das Wort verharren wird in vielen Übersetzungen mit treu übersetzt. Es wird häufig im Sinne von hartnäckig an etwas festhalten verwendet. Und genau das soll es bedeuten. Hartnäckig an etwas festhalten. Also folgendes Beispiel. Wenn du einem Kind ein Eis versprichst, wird dieses Kind hartnäckig an deinem Versprechen festhalten. Du kommst nicht drum rum, du wirst diesem Kind dieses Eis kaufen. Dieses Kind vergisst es nie. Ich spreche aus Erfahrung. Wenn ein Leistungssportler für Olympia trainiert, dann erreicht er nur sein Ziel, wenn er verharrt, wenn er hartnäckig an diesem Ziel, an diesem hartnäckig trainiert, wenn er dranbleibt. Als ich damals die Predigt geschrieben habe, vor ein paar Monaten, hatte ich auch Moni und Samuel, also als Beispiel, das ist jetzt mein nächstes Beispiel, ist hier, sie fahren ziemlich lange Strecken manchmal in den Urlaub mit ihren Kindern, ne? Also nach Spanien so. Teilweise 19 Stunden, ne? Kann man schon, 18, ja. Wir sind gerade auch dabei, nach Urlauben zu suchen und da sind so Strecken so 14, 15 Stunden mal dabei und da denkst manchmal so, Boah, 15 Stunden mit drei kleinen Kindern. 19 Stunden mit drei kleinen Kindern. Aber eure machen das richtig gut auch, ne? Amen. Aber wisst ihr, wenn deine Kinder das jetzt nicht so gut machen, dann, wenn du an deinem Ziel nicht hartnäckig festhältst, du kommst an deinem Ziel nie an. Die Gemeinde in der Apostelgeschichte überließ nicht einfach dem Heiligen Geist diesen Aufbruch, sie kooperierte mit ihm. Sie überließen ihm nicht einfach diesen Aufbruch, sie übernahmen Verantwortung. Ein Aufbruch wird uns nicht einfach vom Himmel geschenkt, wir müssen hartnäckig an ihm festhalten. Und natürlich ist ein echter geistlicher Aufbruch etwas, was nur Gott schenken kann, aber Gott tut es niemals ohne unsere Zusammenarbeit. Die 120 Leute warteten in Obersaal auf den Heiligen Geist. Sie verharrten darin, sie hielten hartnäckig an seinem Kommen fest. Schaut, Apostelgeschichte 1, Vers 14. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie verharrten darin. Und die Auswirkung, Apostelgeschichte 2, Vers 1, und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Da waren sie immer noch beisammen. Sie verharrten, sie trafen sich, sie beteten. Und ich glaube, dass der Heilige Geist seine Gemeinde weltweit in die Fähigkeit des Verharrens führen möchte. Verharren ist eine geistliche Superwaffe. Seine geistliche Superwaffe. Die Fähigkeit, sich in die richtigen Dinge zu verharren, ist der Schlüssel für einen geistlichen Aufbruch, nach dem wir uns alle sehnen. Die Gemeinde der Endzeit wird eine hartnäckige Gemeinde sein. Sie wird sich nicht vom Kurs abbringen lassen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was die Welt sagt oder was der Mainstream sagt. Oder was ich für Meinungen plötzlich über irgendwelche Themen vorherrschen. Die Gemeinde der Endzeit wird verharren und sich hartnäckig an Gott festhalten. An seinem Wort. Die Gemeinde der Endzeit, Endzeit ist ja auch die Zeit, in der wir leben. Es wird eine Gemeinde sein, die gewaltig ist. Nicht gewalttätig. Gewaltig. Das ist ein Unterschied. Die Gemeinde in Apostelgeschichte 2 verharrte in ganz bestimmten Dingen und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Dinge so stehen, wie sie stehen, denn das ist alles vom Heiligen Geist inspiriert. Und wir werden sehen, was für eine Auswirkung das hat, was sie hier gemacht haben. Sie verharrten in vier Dingen, und zwar in der Lehre, in Gemeinschaft, im Abendmahl und im Gebet. Wir schauen uns jetzt den ersten Punkt an, die Lehre. In der Apostelgeschichte 2, Vers 52 lesen wir, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Die Apostel fingen sofort an, die Neubekehrten Wahrheit, Gottes Wort zu vermitteln. Sie trainierten sie gleich in den Prinzipien und den Wahrheiten der Bibel, des Reiches Gottes. Und so stärkten sie die Christen. So wurde gleich ein starkes Fundament gelegt. Erinnert euch, als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, am Ende der Bergpredigt sagte er, ihr habt jetzt viel gehört und jetzt gebe ich euch ein Bild. Es gibt zwei Leute, zwei Männer, der eine baut auf Sand und der andere auf Fels. Und mit anderen Worten, er sagte, jetzt liegt es an euch, ob du dein Leben, ob du das, was du alles gehört hast, auf Sand baust oder auf Fels. Und es wird eine Menge gehört im Reich Gottes, eine Menge auf Sand gebaut und einiges auf Fels. Dieses Fundament, von dem Jesus spricht, die Lehre, die dazu da ist, dieses Fundament fehlt vielen heute. Selbst langjährigen Christen fehlt es häufig am Fundament. Kürzlich hörte ich, oder vor ein paar Monaten hörte ich Folgendes. Und ich war schockiert. Ein christlicher Seminarleiter, der über eine längere Zeit in einem christlichen Leiterprogramm gelehrt hat, sagte Folgendes. Mein Gottesdienst ist, wenn ich mittwochs abends auf meiner Couch sitze, einen Stream schaue und ein Glas Wein in der Hand halte. Nichts gegen ein Glas Wein. Nichts gegen einen Stream. Nichts gegen eine Couch, ihr Lieben. Aber wenn das die neue Definition von Gottesdienst ist, dann braucht die Gemeinde Jesu in der Tat einen Aufbruch. Und für manche liegt der Aufbruch darin, in diesen Tagen die Couch zu verlassen, um wieder unter echte Glaubensgeschwister zu kommen. Manche müssen ihr Leben wirklich umkrempeln und nicht nur ihre Ärmel. Und das geschieht nicht auf der Couch. Funktioniert nicht. Das geschieht in echten Begegnungen. Wir lesen hier, dass die Apostel, die Neubekehrten, halfen, ihr Leben umzukrempeln. Durch Lehre bauen wir unser Fundament. Unsere Identität wird durch Gottes Wahrheit gestärkt, nicht durch deine Meinung, meine Meinung oder unsere Erfahrungen. Das, wer wir sind, wird durch Gottes kostbares Wort, Gottes lebendiges Wort gestärkt. Höre ich dazu ein Amen? Nicht durch deine Meinung, meine Meinung, unsere Erfahrungen, nicht durch Bilder, Menschenbilder, Vorstellungen, die wir in den Medien hören oder die wir in dieser Welt propagiert werden, bestimmte Dinge. Und es gibt bestimmte Dinge, die werden ganz stark gerade propagiert, ja. Nicht das definiert, wer ich bin. Gott definiert, wer ich bin. Weil Gott den Menschen geschaffen hat und er weiß ganz genau, wie der Mensch am besten funktioniert. Und nicht wir. Nicht irgendwelche Psychologen, die was weiß ich was für Gedanken sich machen über den Menschen, wie er auszusehen hat. Gott hat den Menschen geschaffen. Der Mensch versucht, den Menschen wieder neu zu definieren, neu zu erschaffen, neu zu erfinden. Lest doch die Bibel, macht es euch einfacher. Da steht schon alles drin. Jesus Christus ist unser Fels. Nicht unser Konto, nicht unser Job, nicht unser Erfolg, nicht unsere Gesundheit, kein Instagram-Account definiert, wer du bist. Und deswegen hat Gott zu mir im letzten Jahr gesagt, verlass diesen Bereich, denn du versuchst dich zu sehr dadurch zu definieren. Und ich habe Buße getan und ich habe gesagt, Gott, verzeih mir, dass ich mehr darauf aus war, was die Menschen über mich denken, anstatt was du über mich denkst. Und seitdem ich weiß nicht wie lange, für eine gewisse Zeit, da nicht mehr drin bin, erlebe ich Aufbrüche, erlebe ich Durchbrüche von noch nie dagewesenem Ausmaß. Jesus ist unser Fundament. Und die Apostel nahmen den Jüngerschaftsbefehl von Jesus ernst und sie setzten ihn gleich um. Und sie halfen den Neubekehrten systematisch, sich neue Lebensweisen anzueignen. Wisst ihr, man beginnt nicht mit den Taten. Man beginnt nicht mit dem, was man tut. Gott beginnt immer damit, wer wir sind. Er interessiert sich viel mehr für das, wer wir im Innersten sind, als in erster Linie das, was wir alles für ihn tun. Er möchte unser Denken verändern, unser Innerstes. Und weißt du, wenn du es Gott erlaubst, dein Denken, deine Einstellung, dein Herz zu verändern, wirst du dich verändern, dein Umfeld wird sich verändern, Gemeinden werden sich verändern, die Gesellschaft wird sich verändern. Und ihr denkt vielleicht, ich erzähle irgendwelche Märchen. Nein, ich werde euch jetzt ein Beispiel nehmen aus der Bibel, die das erlebt hat. Die verharrte in diesem Prinzip, in der Lehre, und wir sehen es in der Gemeinde in Antiochia. Hier werden wir gleich sehen, welche Power darin liegt, wenn du und ich in biblischer Lehre verharren. In Jerusalem hörte man von einer neu entstandenen Gemeinde in Antiochia. Und das ist in der heutigen Türkei. Im Zuge der Verfolgung flohen einige Christen in diese Gegend und sie fingen sofort an zu evangelisieren und zu missionieren. Menschen kamen zum Glauben, die Gemeinde fing an zu wachsen und die Gemeinde in Jerusalem schickte jetzt Leiter, einen Barnabas, zu dieser Gemeinde, damit er dort unterstützt und hilft. Und als Barnabas ankam, war er außer Rand und Band. Schaut in Apostelgeschichte 11, Vers 23. Der freute sich, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah und ermahnte alle, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Hier haben wir wieder das Wort verharren. Und jetzt passierte Folgendes. Barnabas sagte sich, das, was hier passiert jetzt in der Gemeinde, das ist so stark, hier haben so viele Leute so einen geistlichen Appetit, sie wollen so viel mehr nach Gott. Ich schaffe das hier nicht alleine, ich brauche jetzt hier Unterstützung. Ein ganz wichtiges Prinzip von Leiterschaft, gesunder Leiterschaft ist, biblisch gesunde Leiterschaft sind Menschen, die nicht immer alles alleine machen wollen. Die bereit sind, sich helfen zu lassen, die bereit sind, sich in ihr Leben sprechen zu lassen. Wer sich nicht mehr in sein Leben sprechen lassen möchte, wer nicht mehr Hilfe in Anspruch möchte, ist auf einem dicken, fetten Holzweg. Nun, Barnabas, ab Vers 25 lesen wir Folgendes. Dann reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Saulus war noch, das ist Paulus, ja, hieß noch Saulus. Als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Dort blieben sie ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und was lehrten eine große Anzahl Menschen in Antiochia? Und in Antiochia nannte man die Gläubigen zum ersten Mal Christen. Was für ein Impact. Die Leiter kamen und lehrten sie im Wort Gottes und der Impact, der Einfluss wurde so stark, so groß, dass die Leute drumherum sagten, hey, das sind Jesus-Leute. Die haben irgendwas mit Jesus zu tun. Und dann weiter Vers 27, in jener Zeit kamen auch einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Da wurden Leiter, Menschen mobilisiert, um dieser Gemeinde jetzt zu helfen, zu lehren, in Gottes Wahrheiten, Prinzipien zu verharren. Und was hier passiert, ist phänomenal. Wir haben eine Gruppe von Leuten, die einen geistlichen Aufbruch erleben und jemand kommt und sagt ihnen, dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren sollen. Weißt du, wenn du nur einen Moment, es gibt viele Leute, die einen geistlichen Aufbruch erleben und der flacht wieder ab. Warum? Weil man nicht verharrt. Weitere Leiter kommen und bleiben ein ganzes Jahr, um sie zu lehren. Propheten kommen in die Gemeinde zu ermutigen. Und das Ergebnis war, wie schon gesagt, dass die Gläubigen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Antiochia war die Gemeinde, die Barnabas und Paulus in die Heidenmission aussandte. Das ist die Gemeinde. Die ersten beiden Missionsreisen machte Paulus von hier aus. Antiochia war die Missionsbase von Paulus. Durch einen mutigen Schritt von Christen, die nach Antiochia flüchteten, und durch den Mut der Gemeinde, Neues zu wagen, weiter zu missionieren, zu evangelisieren, zu verharren im Wort Gottes, verkümmerte diese Gemeinde nicht zu irgendeiner komischen kleinen Sekte. Diese Gemeinde trat den Siegeszug um die ganze Welt an. Und all das war möglich, warum? Weil die Gemeinde mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharrte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das total ermutigend. Ja? Sehen wir, welche Power es hat, wenn wir in den richtigen Dingen verharren? Die Gemeinde Jesu hat es nie dringender gebraucht, wie heute in den richtigen Dingen zu verharren. Und es gäbe an dieser Stelle viel zu sagen. Mir reicht die Zeit nicht. Aber jetzt sagst du vielleicht, Jürgen, ist alles schön und gut, aber an Lehre mangelt es uns doch nicht. Wir haben doch viel Lehre. Weißt du, ja und nein. An Lehre mangelt, wir haben viel Lehre, aber es mangelt manchmal an gesunder Lehre. Aber okay, wir haben schon einiges an Lehre, aber wisst ihr, was uns fehlt? Es fehlt uns oft an angewandter Lehre. Und angewandte Lehre findet nicht Mittwochabend auf der Couch vor einem Stream statt. Angewandte Lehre findet in echten Begegnungen statt. Und das führt mich zu einem zweiten wichtigen Punkt, wo die Gemeinde verharrte. Lehre allein verändert uns nicht. Was wir brauchen, ist jetzt angewandte Lehre und die findet in Gemeinschaft statt. In Vers 42 heißt es, sie verharrten in der Gemeinschaft. In der Gehirnforschung hat man herausgefunden, dass es für das existenzielle Begreifen zwei Dinge braucht. Du brauchst das kognitive Wissen und du brauchst das emotionale Erfassen. Du brauchst beides. Sich Wissen anzueignen ist relativ leicht. Wenn du zum Beispiel ein Buch über die Ehe liest, das haben Sarah und ich ab und zu mal gemacht, das ist super. Das ist schön, ein Buch zu lesen über die Ehe. Aber das verändert dich nicht. So viele tolle Dinge habe ich schon gelesen. Und ich dachte, jawohl, ich werde jetzt der beste Ehemann. Und dann kamen wir zusammen. Okay. Und jetzt wurde es praktisch oder musste es praktisch werden. Du brauchst die emotionale Erfahrung. Erst diese Kombination führt, also kognitives Wissen und emotionales Erfassen innerhalb von Beziehungen, führt zu lebensverändernden Prozessen. Und das ist der Grund, warum es manchmal solche Konflikte in der Gemeinde gibt, weil es Leute gibt, die irgendwie ein Buch lesen oder auf ein Seminar gehen oder auf eine Konferenz, wie Gemeindeaufbrüche passieren. Und dann kommen sie in die Gemeinde und sagen, Pastor, Leiter, das müssen wir jetzt machen. Wisst ihr, das ist okay, mal ein Buch zu lesen, aber es braucht ein bisschen mehr. Aufbrüche scheitern meist nicht in der Theorie, sie scheitern in der Praxis. Sie scheitern nicht an den Ansätzen, sie scheitern am gemeinsamen Umsetzen. Und das ist in Beziehungen immer wieder Thema. Jesus investierte sich 3 Jahre in 12 Leute. Er war mit ihnen, er lebte mit ihnen, er teilte mit ihnen, er reiste, er erklärte ihnen. Und das Ergebnis war Lehre in Theorie und Praxis. Und ich befürchte, wir haben von der Gemeinschaft der ersten Christen heute ein etwas verklärtes Bild. Sie teilten alles miteinander, haben wir gerade gelesen. Sie hatten sich ja alle unglaublich lieb. Und ja, sie teilten und hatten sich auch lieb, das stimmt. Aber warum sind dann Barnabas und Paulus, warum trennten sich dann irgendwann ihre Wege? Der Punkt ist, die Sache mit der Gemeinschaft hat einen Haken. Mich. Wisst ihr, es ist relativ leicht, meine Frau lieb zu haben und sie zu mögen und aber mit mir sieht es ein bisschen anders aus manchmal. Und heute gibt es eine Tendenz dazu, dass man sich von anstrengenden Menschen fernhält. Wisst ihr, was Jesus macht? Jesus sucht sie. Jesus sucht die anstrengenden Menschen. Und ich bin froh, dass er mich gefunden hat, auch wenn er wusste, wie tricky das manchmal mit mir sein kann. Bist du auch froh, dass Jesus dich gefunden hat? Kann es auch manchmal mit dir kompliziert werden? Wir können ja so einen Club gründen, der Club der Komplizierten. Theoretisch könnte man Gemeinde auch so nennen, der Club der Komplizierten. Ja. Aber für diese Komplizierten ist Jesus auf diese Erde gekommen. Um das Komplizierte zu entwirren. Amen. Und ich bin davon mehr und mehr überzeugt, dass wir Aufbrüche von noch nie dagewesenem Ausmaße weltweit erleben werden, wenn wir uns anfangen, ganz konkret in Menschenleben hinein zu investieren. Und ich sage das nicht nur als Theorie. Ich sage, dass wir anfangen, den Jüngerschaftsauftrag auszuleben und ernst zu nehmen. Deswegen arbeite gerade an einem Jüngerschaftstool, Werkzeug, und da wird noch einiges kommen in der nächsten Zeit, wo Gott uns auch hineinführen möchte. Jesus sagt nämlich, macht Jünger. Und vorher sagt er, geht. Er sagt, brecht auf, zieht los. Geht aus eurer Komfortzone und investiert euch in Menschen. Bete doch mal und frag doch Gott, ob er dir jetzt einen Menschen oder zwei Leute zeigst, in die du dich anfängst, kannst zu investieren. Und mit denen du dich anfängst zu treffen und Bibel zu lesen, zu beten für konkrete Dinge. Und ich meine nicht, mit denen du anfängst, ständig nur zu diskutieren. Wir diskutieren manchmal von Hundertste ins Tausendste, oder? Aber die Frage ist doch vielmehr, Gott, wenn ich dieses Wort lese, was muss ich in meinem Leben verändern? Wie möchtest du mich haben? Was möchtest du in meinem Leben tun? Amen. Das Ziel ist nicht, dass wir nach der Diskussion nach Hause gehen und sagen, Mann, jetzt haben wir das Thema verstanden. Das ist auch okay. Aber es geht darum, dass wir Jesus ähnlicher werden. Amen. Lebensverändernde Prozesse, ihr Lieben. Und Kleingruppen und Jüngerschaftsprozesse sind aus meiner Sicht zunehmend eines der wichtigsten Werkzeuge für geistliche Aufbrüche. Und dann verharrten sie den Abendmahl. Wir lesen zum Beispiel in 1. Korinther 10, Vers 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Warum feierten sie Abendmahl? Weil sie dadurch mit Jesus Gemeinschaft hatten. Hier steht, dass wir im Abendmahl mit Jesus Gemeinschaft haben. Es reicht nicht aus, Jesus einmal in der Woche sonntags zwischen 10 und 12 Uhr zu begegnen. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet nicht einmal kurz Handshake mit Jesus bei der Tageslosung, beim Lesen der Tageslosung zu haben. Gemeinschaft mit Jesus bedeutet es nicht, abends einfach ein kurzes Gebet zu sprechen. Die erste Gemeinde hielt hartnäckig an der Gemeinschaft mit Jesus Christus fest, täglich, immer wieder. Das definierte ihr Leben, ihr Lebensstil. Aber schaut, was hier steht. Hier steht, den Kelch, den wir segnen, das Brot, das wir brechen, indem wir begegnen wir Gott. Natürlich auch als Einzelne, aber ist uns bewusst, jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier gemeinsam zusammen sind, jetzt Gottesdienst feiern, dass wir jetzt Gemeinschaft mit Jesus haben? Jesus ist hier. Jesus ist hier, der am Kreuz hing. Er ist jetzt hier. Der auf dem Wasser lief. Er ist jetzt hier, der tausende Menschen speiste. Jesus ist hier und Jesus, ich bin froh, dass du hier bist. Weil wenn du nicht hier wärst, wäre ich auch nicht hier. Und ich will da sein, wo du bist. Ich will da sein, wo du bist. Und es geht nicht nur um äußere Form, es ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil, in dem sich mein Leben um Jesus baut und nicht, wo Jesus ab und zu mal vorbeikommt. Hallo. Hallo. Immer. In Johannes 15, Vers 5 lesen wir, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das bedeutet Aufbruch. In Jesus bleiben und Jesus in uns. Kleiner Tipp, 2023, tu nichts ohne Jesus. Und schließlich verharrten sie im Gebet. Und es gibt keinen höheren Ort, an dem wir uns befinden können, als direkt vor dem Thron Gottes. Mike Bickel hat Folgendes geschrieben in einem seiner Bücher über Gebet. Der Ruf zu beten ist ein Ruf, an der Liebe teilzuhaben, die schon ewig in Gottes Herzen brennt. Von Ewigkeit her liebt der Vater den Sohn von ganzem Herzen und liebt der Sohn den Vater ebenso stark. Der erste Faktor in den Beziehungen des Vaters, sowohl innerhalb der Gottheit als auch zu seinem Volk, ist Liebe von ganzem Herzen. Die Familiendynamik unter Vater, Sohn und Geist beruht auf dieser Liebe und wird von ihr bestimmt. Diese Liebe ist die dem Reich Gottes zugrunde liegende Realität. Es ist genau diese Realität, an der wir teilhaben, wenn wir im Gebet wachsen. Und darum geht es beim Beten zuallererst, teilzuhaben an der Familiendynamik der Gottheit. Ich finde das schön formuliert. Durch Gebet nehmen wir teil an der Familiendynamik der Gottheit. Wenn du in unser Haus kommst und wenn du mit uns kommunizierst, erlebst, nimmst du an der Familiendynamik der Familie Justus teil. Halleluja! Wenn du betest, nimmst du an der Familiendynamik des dreieinigen Gottes teil. Jetzt ist ein viel stärkeres Halleluja dran. Und wir tun das, indem wir Gottes Liebe empfangen und auf den Herrn und auf Menschen in Gottes Liebe reagieren. In Matthäus 5, Vers 6 heißt es, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden sie im Überfluss erhalten. Gerechtigkeit erhält nicht jeder, die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Und die erste Gemeinde hungerte und dürstete nach Gott. Es war so viel Sehnsucht für Gott da. Und jetzt sehen wir Folgendes. Der Ausfluss daraus lesen wir, wenn wir das weiterlesen, was ich vorhin gelesen habe, wenn sie verharrten in diesen Dingen, in Lehre, in Gemeinschaft mit Christen, im Abend, also Gemeinschaft mit Jesus und im Gebet. Wir lesen dann ab Vers 43, die Gegenwart Gottes manifestierte sich. Wow. Es entstand eine tiefe Ehrfurcht überall. Ob Leute gläubig waren oder nicht, es entstand überall eine tiefe Ehrfurcht. Und die Apostel vollbrachten Zeichen und Wunder. Und dann ab Vers 44 sehen wir, dass eine große Herzensverbundenheit entstand unter den Gläubigen. Wir fragen uns manchmal, warum teilten die so alles miteinander? Warum waren sie so ein Herz und eine Seele? Da ging etwas voraus. Sie verharrten in den richtigen Dingen. Sie verkauften ihren Besitz, sie teilten alles miteinander, halfen den Bedürftigen, sie beteten täglich zusammen, teilten ihr Leben miteinander. Die Band kann übrigens jetzt nach vorne kommen. Teilten ihr Leben miteinander, sie freuten sich, sie waren großzügig und sie lobten Gott. Apostelgeschichte 4, Vers 47. Und dann, auch ab Vers 47, die Auswirkungen nahmen immer mehr zu, der Aufbruch zog immer größere Kreise, sie hatten einen guten Ruf, steht hier, und täglich bekehrten sich Menschen. Täglich bekehrten sich Menschen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich sehne mich nach diesen Zeiten, nach diesen Tagen, wo sich täglich Menschen bekehren. Wo täglich Menschen aus den Händen von Satan freikommen und endlich zum Vater im Himmel kommen. Sehnst du dich nicht auch danach? Und es gibt ganz konkrete Dinge, die wir tun können, indem wir in der Lehre verharren, in der Gemeinschaft mit Christen, Gläubigen, in Gemeinschaft mit Jesus und im Gebet. Und ich finde es so gut, ab morgen starten wir unsere Fasten- und Gebetswoche. Und das ist eine Form des Verharrens, dass wir sagen, Gott, wir bitten dich, wirke du in unserem Leben, in meinem Leben. Und mir kommt gerade so der Gedanke, vielleicht sitzen hier Leute, die in der Vergangenheit, die in letzter Zeit erlebt haben, dass ein Zerbruch da war, wo Dinge zerbrochen sind, wo Dinge schwierig geworden sind, wo Dinge zur großen Last und zur großen Not geworden sind. Zerbruch ist für Gott kein Problem. In deinem Zerbruch, wo du vielleicht dich befindest, da wo Dinge kaputt gegangen sind, wenn du ihm erlaubst, da reinzukommen, wird er das Beste und das Schönste daraus machen. Weil er ist der Schöpfergott. Und wenn Dinge zerbrochen sind und er anfängt, in dein Leben reinzusprechen, wenn der Schöpfer des Universums, der alles mit der Kraft seines Wortes geschaffen hat, wenn er anfängt, in dein Leben hineinzusprechen und sagt, steh auf, werd wieder lebendig, bekomm wieder neuen Mut, bekomm wieder neuen Glauben. Wenn du das in dein Leben, wenn du ihm das erlaubst, glaub mir, wenn er anfängt, in dein Leben zu reden und zu sprechen, werden Wunder geschehen. Werden Wunder geschehen. Vielleicht schließen wir kurz die Augen. Und ich bete jetzt für diejenigen, die Zerbruch erlebt haben oder auch in einem Zerbruch stehen. Ich bete auch für unser Land, für Gemeinden, auch für uns als Gemeinde, wo Zerbruch da ist. Und ich bete, Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, sprich du hinein. Sprich du jetzt in das Leben hinein. Sprich Leben hinein. Sprich Hoffnung hinein, Glauben. Und ich höre innerlich, wie Jesus sagt, wie er zu Petrus sagte, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus betet jetzt in diesem Augenblick für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und vielleicht sind Beziehungen zerbrochen, vielleicht sind Dinge auch aufgrund von Krankheit zerbrochen. Jesus spricht jetzt in diesem Augenblick in dein Leben hinein. Danke für dein Wort, danke für deine Kraft, danke für deine Gegenwart. Nimm dir einen Moment kurz Zeit und empfange, spüre seine Liebe für dich. Vater, wir beten, dass du uns wirklich immer mehr in diesen Aufbruch hinführst, Herr. Ich bete jetzt für diejenigen, die sich nach einem Aufbruch sehnen. Ich bete für diejenigen, wo Dinge kaputt gegangen sind, wo Dinge verletzt wurden, wo Menschen enttäuscht sind. Ich bitte dich, Jesus, dass du jetzt wirklich in die Kunst des Verharrens hineinführst, dass du uns als Gemeinde in die Kunst, in das geistliche Prinzip des Verharrens hineinführst, dass wir an deinem Wort festhalten, dass wir an der Gemeinschaft untereinander festhalten, dass wir mit der Gemeinschaft, an der Gemeinschaft mit dir, Jesus, festhalten und dass wir am Gebet festhalten. Komme, was wolle, was auch immer geschieht, wie wir auch durchgeschüttelt werden als Gemeinde oder als Leib weltweit, Herr, wir führe uns in die Fähigkeit des Verharrens, am Festzuhalten, an dem hartnäckigen Festhalten und mach uns zu einer Gemeinde, zu einer Braut. Mach uns zu Menschen, die wirklich zu dir stehen, die zu der Wahrheit stehen, die zu den Glaubensgeschwistern stehen, die zu dir stehen, Jesus, und zu den geistlichen Werkzeugen, die du uns gegeben hast, Herr. Danke, dass du dabei bist in dieser Welt, wirklich Dinge zu verändern, Herr. Und so wie die Welt gerade erschüttert wird durch Krisen, Herausforderungen, Nöte, Katastrophen, danke, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und dass du anfangen wirst, in diese Erschütterung hinein, in diesen Zerbruch hinein, Leben auszusprechen, Leben hervorzubrechen. Und dass Menschen, die in völligem Zerbruch leben, wo alles ihnen genommen wurde, wo Menschen ins Leben durchbringen, brechen und anfangen, Jesus Christus, dich, Herr und Meister, Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kennenzulernen. Und das beten wir, Jesus, dass du das schenkst. Schenk Aufbrüche über Aufbrüche über Aufbrüche in unserem Land, Herr. In Dörfern, in Städten, in Familien, Herr. Bis in die politische Ebene hinein. Jesus, wir bitten dich, schenk uns einen Aufbruch, den diese Welt noch nicht gesehen hat, Herr. Und nicht nur uns, überall. Wir beten, wir segnen die ganzen Gemeinden um uns in unserer Region. wirklich, dass jeder da drin steht, da reinkommt, Herr. Wir wollen nicht nur an uns denken, wir wollen an uns, an unsere Geschwister überall denken, Herr. Danke, Herr, für dein Wirken. Danke für deine Gegenwart. Und wir wollen gemeinsam heute innerlich aufstehen und sagen, Herr, nimm mich, gebrauche mich, führe mich und sende mich da, wo du mich hinhaben möchtest. Ihr Lieben, wenn wir jetzt dieses Lied singen, das soll ein Ausdruck sein. Das soll wirklich einfach auch das zum Ausdruck bringen, was wir heute in der Bibel, in der Predigt gehört haben. Mach es zu deinen Worten, mach es zu deinen Gebeten. In Jesu Namen. Amen.